Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, jeden Morgen hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz, mit denen wir über Finanzierungsrunden sprechen und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute zu Gast Björn Lohse von Cavalry Ventures und Stefan Jacquemot von TS Ventures. Und wir haben nur ein einziges Investment besprochen und das ist noch nicht mal richtig groß, aber es ist irgendwie ein super spannender Markt. Geht wahrscheinlich sogar ein bisschen schleichend los, aber wir haben viele Flanken aufgenommen und zum Schluss noch mehrere andere Themen gestreift. Unter anderem die Frage, warum nicht viel mehr Frühphaseninvestoren accelerieren oder inkubieren oder Company Building betreiben. Eine spannende Frage, muss ich sagen. Aus konkreten Anlass passt es hier sehr, sehr gut. Und da haben wir quasi ans Gespräch ein zweites Kapitel dran gehängt, das aus meiner Sicht auch sehr hörenswert geworden ist. Deswegen freut euch jetzt bitte auf Björn Lohse von Cavalry Ventures und Stefan Jacquemot von TS Ventures. Viel Spaß dabei.
Heute zu Gast
Björn Lohse. Ich bin Partner bei Cavalry Ventures. Cavalry Ventures ist ein in Berlin ansässiger Venture Capital Fonds. Wir investieren europaweit Technologieunternehmen in der Pre-Seed- und Seed-Stage. Typischerweise führen wir Finanzierungsrunden in dieser Stage mit Tickets zwischen 500.000 und 4 Millionen Euro an.
Und?
Stefan Jacquemot, Investmentpartner bei TS Ventures. TS Ventures ist das private Anlagevehikel von Tim Schumacher und mir. Wir sind also zwei Angels, die in der sehr frühen Phase Pre-Seed-Seed in Startups investieren. Gerne in SaaS-Themen, B2B, B2C, da sind wir sehr offen. Wir starten mit 300.000 Euro als Investment, initiales Investment und können dann bis zu 700.000 über die Zeit investieren.
Investments und Exits.
Stefan, Björn, hallo ihr beiden.
Hallo Jan.
Hallo.
Freut mich sehr. Ja, wird ein tolles Gespräch, glaube ich. Wir haben gerade im Vorgespräch schon gemerkt, es gibt ein paar Facetten drumherum, die wir noch besprechen. Aber ihr habt ein Thema mitgebracht. Und jetzt würde ich am liebsten sagen, wir sprechen heute über AI, aber ich bin gar nicht sicher, ob es stimmt.
Richtig, ja. Wir haben die kürzliche Seed-Finanzierung von Talk mitgebracht und kurz vorbereitet. Das Team hat in den letzten Tagen eine Seed-Finanzierung in Höhe von 2,7 Millionen Euro bekannt gegeben, angeführt durch Connect Ventures, sehr renommierter Fonds im europäischen Ökosystem, und Foodlabs um Christoph Mehrhardt wieder mitgezogen. Darüber wollen wir heute reden.
Ja. Und das Segment erstmal, ich glaube, damit fangen wir an, bevor wir diese vielleicht kleine Spitze in Richtung AI-Positionierung dann durchleuchten. Aber fangen wir vielleicht mit dem Markt erstmal an. Ist ein Markt, der auf jeden Fall da ist, ne, glaube ich, oder? Also gegessen wird immer.
Ja, absolut. Das ist tatsächlich ja das Interessante, häufig bei Einkaufsplattformen, wie auch jetzt Talk. Das sind häufig Industrien, die sehr, sehr groß sind vom Transaktionsvolumen, was eben über die Software oder die Plattform läuft und dadurch viel Umsatzpotenzial, zumindest auf dem Blatt Papier, bescheren.
Geschäftsmodell hier, vielleicht muss man kurz mal drüber sprechen, wie sich Talk positioniert, ne? Weil es ist ja wahrscheinlich auch kein, also je größer ein Markt, desto wahrscheinlich besetzter ist er ja auch, ne?
Ja, absolut. Ich hole mal kurz aus, was macht Talk eigentlich? Was umfasst das Produkt? Was ist eigentlich da der USP? Talk ist eine Einkaufsplattform, die die Interaktion zwischen Käufer und Anbieter vereinfachen soll. Und das umfasst bei Einkaufsplattformen häufig zwei Aspekte, so auch bei Talk. Das eine ist die Discovery, also das Ausfinden von Anbietern, Zulieferern eines gewissen Artikels, im Fall von Talk eben der Hersteller von gewissen Lebensmitteln und Getränken. Und anschließend dann häufig auch das Qualifizieren dieser Hersteller, basierend auf gewissen Kriterien. Und B, das Erleichtern des Workflows selber, also in dem konkreten Fall von Talk eben die Koordination des RFQ-Prozesses, Request for Quote. Also am Ende des Prozesses steht dann immer ein konkretes Angebot zur Herstellung eines Lebensmittels in dem Moment. Ja, das sind die beiden Kernaspekte, die die Plattform abbildet. Und diese werden auch regelmäßig unterschiedlich monetarisiert. Ja, auf der einen Seite hast du eben häufig so diese Kommission auf das Volumen, das über den Marktplatz läuft. Ja, und das andere ist eher dieser SaaS-Angle, die Erleichterung des Workflows, was dann häufig mit monatlichen Gebühren verbunden ist.
Und Request for Quote heißt ja automatisch, wir sind im reinen B2B-Segment. Ne? Also wir reden jetzt hier nicht über den Endkonsumentenmarkt.
Ne, genau. Mein Verständnis ist, dass das rein B2B ist. Richtig.
Und sag mal, vielleicht von der konkreten Problemstellung, ist das dann relativ nah an so einem Schoko auch schon dran? Oder sind wir hier in der Pressemeldung mal zu lesen, Eigenmarken und Food Services, was glaube ich auch, die erwähnt wurden, ist es dann eine klare Abgrenzung zu so einem Schoko?
Also mein Verständnis ist, dass tatsächlich Talk eher so positioniert ist, dass es darum geht, dass konkrete Eigenmarken eben die Herstellung eines Lebensmittels, ein neuer Joghurt soll produziert werden, ausschreibt. Schoko hingegen übernimmt ja im Prinzip den Bestellprozess für konkrete Waren. Ja, ich brauche x Tomaten oder dergleichen oder x Kilogramm Tomaten. Das ist also hier anders gelagert, adressiert eigentlich ein anderes Segment. Und auch eines, was argumentativ deutlich intransparenter ist. Und vor dem Hintergrund ist eben dieser erste Punkt der Discovery so interessant in diesem Fall.
Ja, also Schoko, glaube ich, setzt halt auf existierende Beziehungen auf. Also das Produkt ist klar, was ich anbiete und ich automatisiere den ganzen Bestellprozess und ERP-System, es fällt mir nichts mehr runter. Der Prozess ist irgendwie lean. Und genau das, was Björn sagte, ich glaube, bei Talk ist dieses, ich öffne halt einen Markt, der bis jetzt nicht sonderlich leicht zugänglich war für einen Newcomer. Mit der Lösung schaffe ich halt ein Angebot, dass halt neue Lebensmittelhersteller, neue Brands, ähnliches, leichter einen Zugang zum Point of Sale finden. Und der Point of Sale kann sich durch diese Lösung stärker in seinem Angebot, so mein Verständnis, differenzieren, weil sie halt Produktinnovationen sourcen können, die sie vorher vielleicht nicht gefunden hätten, weil sie auf irgendwelche Messen fahren müssen oder zur richtigen Zeit den richtigen Berater treffen müssen. Und so wird nicht nur einfach nicht einfach nur ein existierender Markt in den Prozessen optimiert, sondern es wird sogar eine Möglichkeit geschaffen, den Markt um einige Player zu erweitern. Thema Lebensmittel, gesunde Ernährung. Ich will wissen, was drin ist in Lebensmitteln. Ernährung wird umgestellt. Diese ganze Kette, die daher dranhängt, ist durch die bisherigen Strukturen, so mein Verständnis, nur schwer zu begegnen. Und durch so eine Plattform kann ich halt Transparenz herstellen, neue Märkte erschließen, neue Produkte erschließen, neue Brands erschließen, auf deren Basis dann so ein Atlantic Food Labs auch wieder neue Produkte erfinden kann, die es dann über die Talk verbreiten kann. Ja.
Ich kenne hier sehr viele Podcasts so mit Alex Graf und Jochen Krisch und Florian Heinemann und so, also E-Commerce Know-how pur. Und da war immer so das Beispiel zum Beispiel Zalando oder About You, also im Fashion-Segment, wo Eigenmarken nicht nur zur Differenzierung, sondern vor allem auch wegen der Margen total gehypt wurden. Weil man halt eben, und das ist wahrscheinlich im Food-Segment noch viel, viel krasser, das ist ja ein sehr margendünnes Geschäft, ne? Zeitgleich, Zalando, habe ich mitbekommen, irgendwann haben dann auch sehr viele Eigenmarken wieder eingestellt. Also so richtig einfach ist das dann auch nicht.
Ja, ich glaube, es ist immer so, wird immer so als Endgame irgendwo von gewissen Marken angesehen. Und man sieht es, wie du es eben sagst, ne, sehr, sehr häufig auch bei den großen Lebensmittelmärkten. Nehmen wir einen Rewe mit ihrer Ja-Produktreihe als Beispiel, ne? Ist natürlich klar, wenn ich vertikal tiefer integriere in der Wertschöpfungskette, kann ich im Prinzip die Marge ja einzelner Player im Prinzip für mich in Anspruch nehmen. Ne? Und das ist hier im Prinzip das Ziel. Jetzt ist es, wie gerade Stefan gesprochen hatte, regelmäßig so, dass ich dann das Problem habe, dass ich ja nicht Experte bin in dem Bereich. Ja? Das heißt also, ich muss im Prinzip das etablieren oder schaffen, was andere, worauf sich andere schon jahrelang spezialisiert haben. Und das ist hier im Prinzip vor allen Dingen der Aufbau eines Netzwerkes, ja, von verschiedenen Herstellern. Und Talk erleichtert das extrem. Ja, das heißt also, hier werden ganze Marktdynamiken verändert, wenn das dann auch funktioniert. Und die Company spricht in ihrem Press Release davon, dass sie im Prinzip innerhalb von kurzer Zeit es geschafft hat, eine größere Anzahl von Anbietern und Herstellern in ihrer Datenbank aufzunehmen, als die größten Industriemessen in dem Bereich aktivieren können. Ja, und da sieht man einfach den Hebel, den digitale Geschäftsmodelle teilweise ansetzen und schafft es dann auch, diese Datenbasis im Prinzip qualifiziert zur Verfügung zu stellen. Und das ist interessant und das ist wahrscheinlich in der Lebensmittelindustrie nochmal eine höhere Anforderung gegeben als beispielsweise bei der Modeindustrie, die du angesprochen hattest, weil es ja hier sehr stark darauf ankommt, dass Hersteller compliant sind, zu gewisse Zertifikate haben etc. oder auch strukturiert qualifiziert werden können. Ne? Also können sie vegane Produkte herstellen, glutenfreie Produkte herstellen. Dieser klassische Hinweis, ne, auf Produkten, dass Spuren von Nüssen enthalten werden oder enthalten sind und so. Solche Sachen spielen ja eine extreme Rolle. Und das ist sicherlich sehr, sehr spezifisch. Und für mich eigentlich spannend an dieser ganzen Thematik ist, während das so speziell ist, erschließt sich dann doch eben so ein sehr, sehr großer Markt daraus. Ja, also es ist ja schon, ich sag mal, aus meiner Sicht heraus, etwas, wo man erstmal zwei Ebenen tiefer graben muss, um das Problem überhaupt erstmal zu verstehen. Und dann realisiert man, oh ja, das betrifft ja tatsächlich viele. Da haben ja auch tatsächlich viele daran Interesse und das Volumen ist wahrscheinlich ein sehr hohes, insbesondere wenn ich dadurch einen neuen Markt öffne.
Und vielleicht, um das nochmal zu unterstreichen, Björn, weil du Rewe gerade angesprochen hast. Ich hatte das neulich mir schon mal angeguckt und bin jetzt aber nochmal auf die Seite gerade parallel gegangen. Rewe hat insgesamt, oder ich mache mal eine Schätzung, wie viel Eigenmarken hat Rewe?
Boah, das kann ich dir nicht sagen.
Weiß ich nicht, 20?
Ja, 15, ne? Ist schon ganz schön krass. Also ich hätte gedacht, es sind so 3-4, ne? Man kennt so Feine Welt und irgendwie Rewe, wenn da steht ja manchmal Rewe drauf. Aber es sind wirklich dann irgendwie für jeden Bereich haben die irgendwie eine Eigenmarke. Das zeigt ja schon, wenn so ein Lebensmittel oder so ein Supermarktgigant wie Rewe da voll drin ist, das wird sich schon lohnen, ne?
Auf jeden Fall, also davon gehe ich sehr stark aus und ich glaube, es braucht auch natürlich eine gewisse Marktposition, um das überhaupt erstmal zu starten. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren war das wahrscheinlich noch nicht in dieser Breite ausgerollt, da hat man immer nur an die Ja-Produkte gedacht, aber wie du sagst, teilweise Rewe, Feine Welt etc., da sind ja ganz andere Kundensegmente dann noch zusätzlich bespielt worden durch die Eigenmarken, die vorab gar nicht adressiert wurden. Ne? Damals hat man eben angefangen, ich glaube am Beispiel von Rewe ist es ganz plakativ dargestellt, ne? Als verhältnismäßig hochpreisigere Lebensmittelmarkt im Vergleich zu einem Norma, Aldi und Co. Ja, hat man dann angefangen, trotzdem die Discounter-Zielgruppe im Prinzip zu adressieren mit den Ja-Eigenprodukten. Ne? Mhm. Und so, das erlaubte natürlich eine gewisse Flexibilität auch in der, ja, in der Ansprache von gewissen Nachfragesegmenten.
Wenn die jetzt auch bei euch aufgeschlagen wären in der frühen Runde, sagen wir, bevor jetzt Atlantic Food Labs, müssen wir vielleicht gleich auch mal untersuchen, wie das Ganze dann entstanden ist, ne? Aber wenn die jetzt ganz früh bei euch aufgeschlagen wären, was sind so Fragen, die man denen noch stellen muss? Also um mal zu challengen, ob das, weil Markt haben wir gerade, ich glaube, fast einen kleinen Haken dann gemacht, ne? Dass es den Bedarf gibt, ja, und Team, die haben, glaube ich, ein paar gute Stationen. Ich weiß aber jetzt nicht, in welchen Rollen. Also, aber sag mal, von der Erfahrung her klang das auch ganz gut eigentlich, ne?
Ja, das Team, glaube ich, passt hier tatsächlich ganz gut. Also eine Gründer, ich habe mir mal angeguckt, Delivery Hero, da jetzt nicht Founder, aber Rolle ist hier Senior Regional Manager Global Food Services. Der andere dann Just Eat, Takeaway, auch so ein bisschen aus der Ecke kommen. Der dritte ist Zalando, große Vergangenheit. Genau, Head of UK bei Zalando. Also die haben so in diesen Geschäftsmodellen, Marktplätze, Intransparenzen aufdecken, nicht digitalisierte Prozesse, da haben die, glaube ich, alle so ihre Erfahrung gesammelt. Waren jetzt nicht in diesen Companies jeweils ganz früh erste Reihe, aber da würde ich jetzt von den Lebensläufen her sagen, Profil passt zu dem, was sie da aufbauen wollen. Von daher wäre jetzt beim Team, sag ich mal, irgendwo ein Haken dran. Natürlich wäre es irgendwie schön, das mag ich immer, wenn jemand, das ist vielleicht aber so eine kleine spezielle Eigenart von mir, ich mag es, wenn jemand aus der traditionellen Industrie kommt, die man versucht zu disrupten, aber die Person dann ein modernes Denken hat, also die beide Welten kennt, die alte Welt kennt und weiß, was da alles schief läuft und sich selbst darüber aufregt
und sich freischwimmt aus dieser Welt, um dann...
Das ist immer ein hoher Anspruch, Stefan, ne?
Ja, genau. Das ist eine sehr enge Marktpositionierung, die ich da habe. Aber das ist so mein 1 plus mit Sternchen-Profil, ja. Wenn ich irgendwie ein Founding-Team suche, dass die so ein bisschen die alte Welt auch kennen und wissen, was da alles schief läuft und das sehr glaubhaft vertreten können. Aber hier würde ich da jetzt auch einen Haken dran machen. Das Team scheint ein bisschen lokal, ein bisschen verteilt aufgestellt zu sein, mit Teil in Berlin, einer der Gründer, glaube ich, in Norwegen, wenn ich das hier richtig sehe. Also deswegen Haken dran, was das Team angeht. Ich selber, vielleicht Björn, kannst du da mehr sagen, ich bin halt kein Food-Experte, deswegen das ist nicht so ganz zwingend mein Home-Turf. Deswegen, ich hätte wahrscheinlich viele Fragen und die meisten davon wären unqualifiziert.
Ja, tatsächlich, also ich bin jetzt auch kein Food-Experte, gerade nicht in diesem Segment, ne, weil das halt, wie gesagt, sehr speziell ist. Ich glaube aber, es ist schon, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt aus unserer Sicht heraus, weil wir ja als General Tech Investor agieren, unbedingt notwendig ist, hier die Branchenexpertise mit reinzuschmeißen. Mhm. Wir müssen es natürlich irgendwie grundlegend verstehen. Ich glaube, da kann man sich allerdings heranarbeiten. Natürlich wird man immer Überraschungen irgendwo im Lauf der Zeit begegnen. Aber so ein Kernthema, was für uns immer eine Rolle spielt, ist im Prinzip die Marktstruktur. Ja, weil gerade bei Marktplätzen sehen wir es nicht selten, dass auch Startups in der sehr, sehr frühen Phase in der Lage sind, das GMV, also das Gross Merchandise Volume oder auf Deutsch Außenumsatz, also das ist im Prinzip das Volumen, was über die Plattform abgewickelt wird, relativ schnell hoch zu skalieren. Ja, also du kriegst durch Scraping von Online-Informationen, Anbinden von Datenquellen relativ zügig eben diese breite Datenbank aufgebaut und einigermaßen gut qualifiziert von eben Lebensmittelherstellern. Und dann ist es natürlich ein einfaches, an die Interessenten zu gehen und zu sagen, ich habe hier eine große Datenbank, hast du Interesse, die zu nutzen und da eben ein Volumen raufzubringen. Dadurch, dass der Markt halt intransparent ist, werden wahrscheinlich wenige Leute dort Nein sagen. Die Frage ist bloß, sind sie bereit dafür zu zahlen und wenn ja, wie viel? Ja, und da hat man eben sehr, sehr essentielle Unterschiede von Markt zu Markt. Wir haben uns häufig oder viele Male den Markt angeschaut von lokalen Handwerkern und dem Bezug von Waren, ja, im Baugewerbe beispielsweise. Und gerade dieser Markt ist geprägt von sehr, sehr eng verzahnten, teilweise auch persönlichen Beziehungen, einer ganzen Reihe von Kleinstunternehmen, die hier agieren und die teilweise inoffizielle Bezugswege haben, muss man so zu sagen. Mhm. Ja? Und das wäre zum Beispiel ein Markt, von dem ich die Hände lassen würde, weil ich sage, ich bin sehr schwer in der Lage hier als Online-Plattform eine Kommission oder eine Marge rauszuziehen auf Basis des vermittelten Warenvolumens. Ja. Und anders ist es halt vermeintlich in Märkten, die Talk jetzt adressiert. Ich nehme an, große Volumina, die da eine Rolle spielen und überregionales Sourcing. Das heißt, keine etablierten Beziehungen zwischen Nachfrage und Angebot und eine hohe Intransparenz. Ja. Und das spricht natürlich dafür, dass ich durchaus in der Lage bin, weil ich zuvor eben keine etablierten Beziehungen hatte zu einzelnen Lebensmittelherstellern, dass ich hier eine Kommission rausschlagen kann, sozusagen. Ja, weil eben dieses Neugeschäft oder weil kein Bestandsgeschäft existiert, ja, weil ich für Neugeschäft sorge. Und das sind Märkte, in denen es leichter ist, eben so eine Take Rate dann zu etablieren, die auch eine relevante Größenordnung hat.
Startup Insider.
Gibt ja wahrscheinlich so ein bisschen das Thema Plattformabhängigkeit auch dabei, ne? Also man muss es wahrscheinlich hinbekommen, dass beiden Parteien, du hast jetzt gerade eben aus der Nutzersicht und der Monetarisierung, weil ich hatte auch das Thema Pricing, hatte ich mir aufgeschrieben als Fragezeichen, was das hinterher irgendwie überhaupt kosten darf. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn du es schaffst, so ein Marktplatz zu werden, wo jemand, der immer wieder Eigenmarken auf den Weg bringen muss, nicht nur den leichteren Zugang, besseren Überblick, sondern auch hinterher, ich weiß nicht, vielleicht sogar Angebotsprozesse darüber laufen lassen kann, Preistransparenz bekommt und sowas, dass du da schon wahrscheinlich relativ viele Pluspunkte sammeln kannst auf Dauer, oder?
Also hier glaube ich ist zum Beispiel an der Stelle ist glaube ich das SaaS-Thema nicht uninteressant, ja, dass ich also dieses Volumen habe, den transaktionalen Umsatz Und ich fange halt an, auch einen stetigen Umsatz zu generieren, indem ich, jetzt müsste man überlegen, ob man beide Seiten wirklich SaaS-mäßig monetarisiert. Das wäre natürlich dann idealst.
Königsdisziplin, ne?
Genau, das ist die Königsdisziplin, wenn ich beide Seiten SaaS-Revenue reinhole, dann und ich sozusagen auch ein Workflow und ein Geschäftsmodell habe, das unabhängig auch von Angebotserstellen, sondern wenn ich selber eigene Prozesse darüber manage, steuern kann, müsste ich jetzt mal genau reingucken, die also den SaaS-Umsatz auch rechtfertigt, dann bin ich als Talk, so als Middleman, ist das eigentlich eine ideale Geschäftsposition. Ja, also ich habe den konstanten Umsatzstrom plus dann auch die transaktionalen Volumina. Beide Prozesse werden als wertvoll angesehen, weswegen eine Monetarisierung ist erlaubt. Das wäre echt ideal. Wie gesagt, ich glaube, dieses auch neue Produkte, neue Märkte erschließen, das ist hier eines der großen Treiber für dieses Produkt.
Noch einen zusätzlichen Aspekt, und der wird tatsächlich häufig in letzter Zeit von Plattformen dann auch als Vision verkauft, ist halt die Monetarisierung der Geldströme über die Plattform. Ja, total. Weil am Ende des Tages dann häufig auch noch gerade in solchen doch relativ händisch geprägten Märkten die Zahlungsmodalitäten nicht notwendigerweise ideal sind, und eben auch der Prozess sehr steinig ist. Das heißt also, wenn man das jetzt daran knüpft, dass so nicht nur ein Sourcing über die Plattform stattfindet, sondern dass auch noch die Abwicklung der Transaktion, also die Rechnungslegung selber über die Plattform stattfindet, kann man hier auch über gewisse Zahlungsmodalitäten, Schlagwort Factoring und Co., hier durchaus auch eine gute Gebühr im Prinzip für sich vereinnahmen.
Ja, also du kannst auch einfach Kapitalmarkt Umsätze, Geschäftsmodelle draufsetzen, total. Ja. Also ich glaube, sie sagen auch selber, dass sie Payout innerhalb von einem Tag garantieren. Und du hast ja normalerweise, Rechnungskonto, eine Woche, 5 Arbeitstage. Und die sagen, sie machen es halt in einem Tag. Und da kann ich natürlich solche Kapitalmarktprodukte irgendwie draufsetzen, die ich nochmal monetarisieren kann, mit Geld managen kann. Ja, also es sind verschiedene Revenue Streams, die ich mir da reinlegen kann. Gar nicht schlecht.
Und mit dieser Plattformabhängigkeit vorhin meinte ich auch, es gibt ja so viele Beispiele von so Marktplätzen, so Fiverr oder Helpling, also den ganzen Servicebereich, wo wenn man einmal so seinen Wunschpartner gefunden hat, dann ist man relativ häufig an der Plattform vorbei operiert. Ne? Und ich glaube, Airbnb zum Beispiel ist ein Beispiel, da passiert das weniger. Alibaba ist vielleicht sogar ein guter Vergleich hierzu, da passiert das wahrscheinlich auch wenig, weil man einfach eine gute Positionierung hat, um so dauerhaft beiden Seiten ausreichend Mehrwert zu bringen. Ne?
Genau, das ist das, was ich mit dem SaaS-Revenue meinte. Ja? Wenn ich also diese Transaktion, die Abwicklung, das Bezahlmanagement alles in einem Tag mache, dann rechtfertigt das diesen SaaS-Revenue. Also transaktionaler Umsatz, GMV durch das Volumen, wenn ich Ware bestelle und durch diesen ganzen Abwicklungsprozess, Lieferung, Bezahlung, Retouren, Fraud-Management, I don't know. Wenn ich das alles in ein Produkt baue, kann ich das diversifizieren und dann bleibe ich auch in der Plattform. Weil dann sind natürlich die Wechselkosten und der Aufwand sehr hoch und die Gewinne dadurch, dass ich das hier über die Plattform mache, sind auch sehr hoch, also die Vorteile, die ich habe. Und dann bleibe ich drauf und das ist die beste Verteidigbarkeit, die ich haben kann.
Und lass doch mal ganz kurz das Thema KI, also AI nochmal kurz ansprechen. Ich hatte ja eingangs gesagt, haben wir es hier mit einem KI-Startup zu tun, ja oder nein? Kann hier KI irgendeine Rolle spielen?
Ja, also ich sehe es im Prinzip im Aufbau der breiten Datenbasis, also beim Identifizieren von Anbietern und der Qualifizierung dieser, durch das Anbinden von verschiedenen Datenquellen. Und das Team schreibt auch, dass sie in der Lage waren oder dass sie nicht in der Lage gewesen wären, ohne den Einsatz von AI dies in der Kürze der Zeit zu tun. Das glaube ich ihnen auch. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie groß der Mehrwert davon in der Praxis in der täglichen Nutzung der Plattform ist. Na, natürlich brauche ich, wie vorab gesagt, gerade in der Lebensmittelindustrie meine Attribute, nach denen ich filtern kann. Und das ist sehr wichtig für die Discovery von Anbietern. Aber einmal aufgebaut, weiß ich jetzt nicht, inwiefern das ein nachhaltiger Einsatz von KI ist.
Ja, also da hätte ich im Moment auch noch ein Fragezeichen, AI versus Scraping. Also AI ist ja dann immer am besten, wenn Verknüpfungen erkannt werden, die man nicht einfach so erkennt. Oder wenn man Daten interpretieren kann, die nicht offensichtlich interpretierbar sind oder So, und da fehlt mir gerade noch die Fantasie, das hier zu sehen. Das kann natürlich sein, indem ich, wenn ich Eigenprodukte herstelle und ich will Ingredients sourcen und habe so eine gewisse Zielfunktion, auf der ich landen will. Und eine AI hilft mir sozusagen sowohl, was die Erstellung des Produktes angeht, als auch sofort die Lieferung des Ganzen. Also ich gebe vorne einfach nur rein, was ich als Endprodukt haben möchte, Funktionalitäten und was auch immer, Geschmack und was auch immer. Und dann source mir die AI sowohl das Design des Produktes als auch sofort die Lieferanten plus die Quota dazu und ich brauche nur sozusagen auf Knopf drücken, bestellen, mach mir das. Mhm. Das kann natürlich dann sein, wo es irgendwie reinspielt und wo es dann auch gerechtfertigt wird. Wir leben natürlich gerade in Zeiten, wo man immer so ein bisschen auch Sorge hat, dass auf einmal alles AI ist. Vor ein paar Jahren war alles irgendwie das, jetzt ist alles AI. Das muss man tatsächlich nochmal gucken, wie das ist, aber das Potenzial ist da. Aber wenn wir uns angucken, wie ist Lieferando und Delivery Hero, wie sind die alle aufgebaut worden, und mussten auch viel sourcen. Da gibt es in der deutschen Startup-Industrie schöne Geschichten.
Wie ich wollte gerade sagen, das ist nochmal ein Krimi für sich. Ne?
Genau, den werden wir auch jetzt hier nicht besprechen, ja, wo dann einfach Adressen und sowas wie geholt worden sind. Also das ging alles auch ohne AI. So, und das muss man einfach gucken, wie hier AI reinspielt. Also das würde ich mal auf eine Pause-Taste legen. Es ist natürlich eine Frage, ob das bei der Bewertung eine Rolle gespielt hat, der Company, dass man jetzt schon da das irgendwie mit eingepreist hat. Das Thema AI, aber das würde ich erstmal über die Zeit beobachten, wie das wirklich und vor allem auch, wie unique dann diese AI da ist. Das würde ich erst noch mal ein bisschen mehr über die Zeit angucken wollen.
Wobei es ja andersrum wahrscheinlich so ist, als Startup heutzutage, du sagst jetzt gerade, man sieht zu viel AI vielleicht in den Pitch-Decks, aber andersrum, ich glaube, AI-enabled muss eigentlich fast jeder heute sein oder zumindest eine Antwort drauf haben, warum nicht, ne?
Ja, total. Und das wäre jetzt nochmal sozusagen ein eigener Podcast zum Thema AI, Application Layer, Infrastructure Layer und wo nehme ich einfach nur die API von ChatGPT und baue die irgendwie bei mir ein? Mhm. Wie weit baue ich irgendwie eigene Intelligenz auf, wenn wir da über Aleph Alpha, Mistral und sowas reden? Also da muss man tatsächlich, glaube ich, ganz genau hingucken, was ist und was welche Bewertung wie rechtfertigt. Dass die das jetzt hier einsetzen, AI-Lösungen, um gewisse Dinge zu sourcen, Produkte zu bauen, Intelligenz aufzubauen, fair geschenkt. Mhm. Ob das jetzt eine unique IP ist, muss man gucken. Da glaube ich eher an dieses SaaS-Marktplatzmodell. Das ist irgendwie unique, wenn ich das, wenn ich da sehr stark in der Execution bin, sowas aufzubauen, schaffe mich so ein bisschen als Marktplatz in der Mitte zu etablieren und eine Marktmacht aufzubauen, das ist verteidigbar. Die AI-Komponente, wo ich eine API anspreche, musst du dabei haben, weil es einfach, du hast ja auch Cloud-Server, musst du auch dabei haben, um skalierbar zu sein. Da weiß ich noch nicht, wie unique IP ich das dann ist. Mhm. Unique IP ich, ja, also VCs im Podcast.
Und weil du gerade Bewertung angesprochen hast, lass uns mal vielleicht nochmal ganz kurz über das Thema, wir hatten uns im Vorfeld ausgetauscht, weil wir ins Handelsregister geguckt haben und das Unternehmen ist ja einen interessanten Weg gegangen, ne, mit Food Labs und scheinbar so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob das Modell dann Company Building oder Inkubation ist. Food Labs, mein Verständnis, die haben dann sehr, oder Atlantic generell, ne, die haben einen sehr uniken Weg in Deutschland, aber warum machen das nicht mehr VCs? Also ihr beiden seid ja auch frühphasig unterwegs, ne?
Ja, also was passiert ist, das Thema ist, glaube ich, aus Food Labs heraus entstanden. Food Labs hält jetzt auch noch nach der Runde 23%, ein bisschen mehr. Das ist interessanterweise mehr als zwei der Gründer halten. Ja, also Ben und Rita halten jeweils 10, Hans 36%. Der ist offensichtlich der Kopf des Gründerteams. Und dann kommt eben Connect Ventures mit 15%. Connect Ventures jetzt eben der Lead dieser Seed-Finanzierung. Allerdings nicht der größte Investor auf dem Cap-Table. Und da muss man sich eben, das ist so ein klassischer Cap-Table, den man häufig bei Inkubationen sieht, dass eben der Investor, der das Ganze anschiebt, eine relativ große Rolle einnimmt. In der Struktur der Firma, allerdings eben auch dann im operativen oder für viele operativen Themen. Und da muss man sich eben immer anschauen, wie viel Wert generiert dieser Investor perspektivisch für die Firma. Aber wichtig ist natürlich auch immer, dass das in gewisser Weise für die Zukunft ja adäquat im Prinzip positioniert werden kann für kommende Investorengenerationen. Und Christoph Mehr macht das schon seit Jahren sehr konsequent und auch häufig sehr gut, ja, dass er eben mit
Also Christoph Mehr hinter Atlantic Food Labs, genau, was man das für richtig, alle Hörer nochmal aufklärt, ja.
Ja, und der macht das seit Jahren sehr konsequent und gut, indem er eben mit, ich sag mal, überschaubaren Beträgen in der Frühphase, Pre-Seed Territory, sich eben dann einen verhältnismäßig hohen Anteil sichert. Was allerdings auch in seinem Fall, glaube ich, häufig, oftmals begründet ist, dadurch, dass er eine gewisse, ein gewisses Renommee im Markt genießt, aber auch eben gewissen Input liefert und liefern kann. Glaubwürdig. Mhm. Das ist jetzt sicherlich kein Modell, das hatte ich auch schon im Vorgespräch gesagt, was jetzt einen Neuling im Markt ohne weiteres etablieren könnte. Da fehlt im Prinzip die Glaubwürdigkeit ein bisschen dahinter. Ja, da fragt sich dann, da würde sich dann so eine Sitar von Connect Ventures fragen, ja, was bringt denn dann eigentlich dieser Investor, diese Investorin, die da 23% des Cap Tables hält, in den nächsten 12 bis 18 Monate, um meine Firma in Series A Territory zu führen?
Ich schmunzel nur, Björn, weil euch beiden würde ich jetzt auch nicht als Neuling am Markt bezeichnen.
Ja. Ja, also es ist natürlich hier auch bei Atlantic Food Labs, da kommen halt die Komponenten zusammen, ein also es ist ja ein spezielles Domain-Knowledge, was hier aufgebaut wird, was Björn auch erzählt hat. Also es ist halt Fokus auf Food. Und da schafft natürlich der Investor, sage ich mal, einen Mehrwert, indem er oder sie ein eigenes Netzwerk einfach hat. Das, genau, so, das erstmal als erstes stehen lassen. Das zweite ist einfach das Wissen und das Know-how, wie man Firmen aufbaut, weil im Firmenaufbau halt unglaublich viele Fehler passieren, gerade wenn man Newbie ist und wenn man lange schon in der Industrie dabei ist und Firmen beim Aufbau beobachtet, dann merkt man, manche Sachen passieren immer wieder. Manche Sachen siehst du als Investor, da siehst du sehenden Auges drauf zu, dass die Firma jetzt den gleichen Fehler macht, wie du das schon dreimal woanders gesehen hast. Du sagst das den Gründer, dem Gründerteam, und die sind alle auch selbstbewusst und sagen, nee, aber das ist jetzt hier anders, und dann passiert doch wieder das Gleiche. Und da kannst du natürlich irgendwann ein Wissen aufbauen und sagen, so, das ist ja auch so ein bisschen Project A Ansatz, ja, wir haben unsere eigenen Leute, wir wissen, wie gewisse Dinge laufen, nehmen die mit rein, dann ist eure Lernkurve steiler, werden weniger Fehler gemacht. Fehler machen bedeutet in unserer Industrie auch immer Cash out. Deswegen ist ja auch so ein gewisse Geschäftsmodelle, guckst halt auf die Marge, höhere Marge, gleich höherer Margin of Error. Ich kann mir mehrere Fehler erlauben, geringmargige Geschäftsmodelle, ich kann mir weniger Fehler erlauben. So, und das ist alles zusammengepackt, hat so ein Christoph Mehr sich dann gesagt, oder hat Christoph Mehr sich dann gesagt, so, das packe ich, mache ein Vertical, was irgendwie zukunftsträchtig ist, nämlich Food, und ich bringe mein gesamtes Know-how rein, und das erklärt meinen hohen Prozentsatz, den ich am Anfang nehmen möchte. Und das verlangt auch ein Team auf deiner Seite, was du bezahlen musst. Ja, wenn du so ein Inkubationsteam hast, deine Experten hast, die musst du auf der eigenen Payroll halten, weil das Startup es nicht zahlen kann. Und das lässt du dir dann halt durch Shares bezahlen, die du hinten raus dann natürlich versilberst und durch die Exits dann dein Team dir sozusagen bezahlst. Musst du einmal in Vorkasse gehen, aber wenn du das gut hinkriegst, kriegst du da so ein Revolving Business irgendwie raus. For the good and the bad, also für die Gründer, die daran mitmachen, kann das sehr vorteilhaft sein, weil sie halt echt gute Sparringspartner, und Atlantic Food Labs beweist seit vielen, vielen Jahren, dass sie einen guten Riecher für Ideen haben, auch gute eigene Hypothesen aufstellen, wie sich Märkte entwickeln. Also man kann sich da auch so ein bisschen die als wirklich guten Sparringspartner nehmen. For the bad ist, dass im Markt Deals, die aus solchen Inkubationsecken kommen, andere Investoren so ein bisschen zwiegespalten darauf gucken, weil das Shareholding, wie Björn auch sagte, dann sehr hoch ist, und man muss rechtfertigen, dass man auch die nächsten Monate und auch bei so einem Shareholding eigentlich auch die nächsten Jahre, weil auch ein Gründer, der 25% hält, muss ja auch die nächsten Jahre noch Value-Add liefern, dass du halt mit so einem hohen Shareholding auch wirklich über Jahre konstant Value-Add lieferst. Und da ist man manchmal so in der Industrie so ein bisschen, oh, das muss dann schon ganz genau passen, um diesen Deal dann auch mitzumachen.
Und ganz spannend eigentlich, ich gucke mir hier gerade die Gründer nochmal an, ne? Zalando als Vorstation, Delivery Hero und Just Eat Takeaway, alle drei inkubiert, ne? Also Zalando irgendwie mit Rocket Internet damals, ja. So, irgendwie dann Delivery Hero Team Europe und Just Eat Takeaway war damals Rheingau Ventures, also zumindest das deutsche Lieferando. Das heißt, man hat hier auch Beispiele vielleicht schon irgendwie gesehen, wo so eine, sag mal, so eine hohe Beteiligung initial dann auch sich rechtfertigt. Zeitgleich habe ich bei Y Combinator geguckt, die nehmen immer nur 7%. Das finde ich irgendwie, das klingt erstmal gesünder, so auf den ersten Blick, ja.
Ja, ja. Ich glaube, um da kurz einzuhaken, ich glaube, das aktiviert immer eine gewisse ein gewisses Gründerteam, ja, um sozusagen gewisse Charaktere, die sich darauf einlassen. Ich kenne jetzt den Hans nicht persönlich, ja, aber es ist so, der hat eigentlich ein ganz klassisches Profil von Gründerteams, die wir in solchen Setups nicht selten sehen. Ehemaliger Berater, sehr strukturiert wahrscheinlich arbeitend, sehr gut in der Execution von einer Strategie, die dann gemeinsam eben im Zweifel mit Food Labs ausgearbeitet wurde und weiterhin wird. Ja, ich würde mal denken, dass ein Profil, was Stefan eingangs erwähnt hatte, sein sehr spitzes Suchprofil, ne, Industriekenntnisse, ist auf ein Problem selber aufmerksam geworden, gründet dann eine Firma. Für solche Gründerteams sind häufig derartige Setups gar nicht mal so interessant, weil sie sich dann auch frühzeitiger fragen, wie groß ist denn tatsächlich der Wert dieses Vertical Funds dann oder von Food Lab in diesem Beispiel dann tatsächlich, wie viel Einfluss hat das auf mein Vorhaben? Die suchen sich dann häufig neutralere Investoren, um es mal so zu sagen.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen das Geschäftsmodell auch von einem Entler, auch so ein Inkubator, der weltweit eigentlich agiert. Das attrahiert diese klassischen McKinsey, BCG, Investmentbanking-Klientel, die auch sehr schnell auch ein gewisses Gehalt wieder haben wollen. Auch bei Entler ist es ja auch so, die kriegen ja auch direkt ein Gehalt. Und das zieht so ein gewisse, wie gesagt, wir kennen die Menschen alle nicht, und es soll auch nicht böse formuliert sein, ein gewisses Klientel an. Mhm. Dass man damit erfolgreich sein kann, wie gesagt, sieht man seit Jahren auch bei Atlantic Food Labs. Es muss halt ein gewisses Klientel dazu passen. Sehen wir aber auch bei Rocket Internet. Wobei Rocket Internet am Anfang seiner Karriere sich immer dem Vorwurf gefallen lassen musste, dass zu wenig Millionäre durch Rocket Internet entstehen. Ja. Was ja aber...
Und dafür ein Richtiger, ne?
Ja, ja, genau. Und der ist nicht nur ein Millionär. Ja. So, und das, da ist aber die Implikation dieses Satzes ist ja, Ökosysteme entstehen, indem erfolgreiche Gründerinnen und Gründer die nächste Generation wieder mitfinanzieren und dadurch du so ein exponentielles Wachstumsfunktion in Ökosystem hast. Und wenn du das nicht einleitest, indem du halt auf wenige Personen den Reichtum fokussierst, dann hast du zwar erfolgreiche Firmen aufgebaut, aber nur wenige profitieren davon. Es entstehen keine nachfolgenden Firmen mehr, woraus dann auch wieder der Investor langfristig dadurch Probleme bekommt. So, und da muss man halt gucken, dass wenn es nur ein Ökosystem, was nur aus solchen Inkubatorenmodellen besteht, das wird nicht funktionieren. In very mature Ökosystemen wie auch Berlin, Tel Aviv und sowas, da gibt es natürlich solche Modelle, San Francisco. Da haben die auch ihre Berechtigung. Da ist der Markt bunt genug und da gibt's auch solche Modelle. Es muss halt nur, man muss sich nur klar sein, worauf man sich einlässt, wenn man da reingeht.
Entler nimmt immer 10%, habe ich gelesen. Und ich bin mal auf der Crunchbase-Seite gerade von denen spannend für euch beide wahrscheinlich. Die haben mit 82 Millionen Gesamtvolumen, haben die insgesamt 1215 Investments getätigt. Also das muss man auch erstmal schaffen, ne?
Genau, das ist das Thema nämlich. Es ist nicht nur einfach das 10% nehmen, sondern zu welcher Bewertung. Mhm. Ja, also sie nehmen ja auch dann kleine Beträge, dann 10%. Also bei Y Combinator waren es irgendwann mal $170,000. Björn, korrigiere mich, wenn du die Zahl besser im Kopf hast. So roundabout waren es $170,000 für irgendwie 7, 8, 9, 10%. Mhm. Und dann kann man sich ausrechnen, welche Bewertung das dann auf einmal war, ja. Und in der nächsten Runde geht ja ein Y Combinator Startup an den Markt, sobald die aus dem Programm raus sind, mit 16, 17 Millionen Dollar Pre. So, das ist so das Ticket, was ja auch so. Das heißt, ich habe erstmal in den Büchern 10x auf mein Investment. Und dann schaue ich weiter. So, und da irgendwas bei dem Inkubator, wenn die, das ist ja dann at large scale, machen die sowas, und was ist nicht, so eine Y Combinator Klasse hat hier 100 Startups oder sowas mittlerweile, eigener Fund pro Batch. At large scale wird da immer was rausfallen, womit ich dann den Rest wieder zurückfinanziert kriege.
Aber ich höre raus, es ist kein Thema für euch beide, ne? Also ihr folgt eurem Weg, das jetzt irgendwie zu mergen mit einem Inkubator oder Accelerator Modell macht keinen Sinn, ne?
Nein, ich glaube, ich bin da zu sehr auch persönlich der Meinung, oder ich bin zu sehr Boutique-Investor, um es mal so zu sagen, ohne dass man das jetzt qualitativ unbedingt hochwertiger aufhängen muss, was ich da tue in der Selection. Aber ich mag es ganz einfach, mich viel tiefgründiger einzudenken in die Themen und wahrscheinlich auch ein engeres Sparring über Jahre hinweg zu betreiben, als das möglich wäre, wenn man diese Masse an Companies sieht.
Mhm. Ja. Ja, es ist so ein bisschen, jeder Investor sollte ja gewisse Hypothesen haben, entlang man dann investiert. Und bei uns ist es so, und bei vielen ist es ja so, die Hypothese ist das Team, gerade die richtigen Leute auszuwählen. Wir suchen halt einfach, das hat auch ein bisschen, ich mache das ja mit Tim Schumacher zusammen, TS Ventures, wir suchen halt ja auch Leute, die uns so ein bisschen ähnlich sind, die so ein eigenes Problem identifizieren, das suchen, weil mit denen docken wir am ehesten auch intellektuell und persönlich an und können dadurch dieser Persona auch am meisten helfen, weil wir vieles davon selber gesehen haben. Und das ist einfach unsere Hypothese, mit der wir durch den Markt laufen.
Okay, dann will ich euch beim durch den Markt laufen nicht aufhalten. Ich finde, es hat großen Spaß gemacht heute. War viel links und rechts, finde ich, was wir besprochen haben, war wirklich hochinteressant. Und ich freue mich auf die Fortsetzung.
Ja, ebenfalls. Ja. Vielen Dank.
Ebenfalls immer.
Ne? Genau, bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao.
Ciao. Bis dann. Tschüss.
Investments und Exits.
Das war das Gespräch mit
Björn Lohse
und
Stefan Jacquemot.
In der aktuellen Folge Investments und Exits.
Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info@startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform. Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.